Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Mehr als nur 99 Heißluftballons. Ein Artikel von Rainer Werning, verantwortlich Redaktion. Seit der Sprengung des innerkoreanischen Liaisonbüros in der nordkoreanischen Grenzstadt Gyesang vor einer Woche herrscht auf der Halbinsel erneut Starrheit in Bewegung. Die Demokratische Volksrepublik Korea, kurz DVRK oder auch Nordkorea genannt, hat am vergangenen Dienstag, den 16. Juni, das erst im September 2018 eingerichtete gemeinsame innerkoreanische Verbindungsbüro in seiner Grenzstadt Gyesang gesprengt und damit die Spannungen auf der Halbinsel verschärft. Wenige Tage zuvor hatte deren politische Führung einen solch drastischen Schritt angedroht, um sich wegen gezielter antikommunistischer Propaganda aus der Republik Korea, kurz ROK oder auch Südkorea genannt, zu revanchieren. Die Sprengung erfolgte laut Angaben des Vereinigungsministeriums in Südkoreas Hauptstadt Seoul um 14.49 Uhr Ortszeit. Der Norden ergriff diese Maßnahme, weil es die südkoreanische Regierung unter Präsident Moon Jae-in seiner Meinung nach versäumt habe, Überläufer und erzreaktionäre südkoreanische Aktivisten daran zu hindern, wiederholt Heißluftballons mit Anti-Pyongyang-Flugblättern über die Grenze zu senden. Wenige Tage zuvor hatte bereits Kim Yong-jong, die Schwester des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-un und erste stellvertretende Abteilungsleiterin des Zentralkomitees der Regierenden Partei der Arbeit Koreas, kurz PDAK, in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur Korean Central News Agency verbreiteten Mitteilung erklärt, Zitat, ich fühle, dass es höchste Zeit ist, mit den südkoreanischen Behörden zu brechen. Wir werden bald die nächste Aktion in Angriff nehmen. Zitat Ende. Das, in Anführungszeichen, Recht zur Durchführung der nächsten Aktion, so Frau Kim weiter, liege, Zitat, beim Generalstab unserer Armee. Zitat Ende. Gemeint war damit offenbar die Sprengung des Liaisonbüros in Gyesang, die sie als nutzlos bezeichnete. Der Generalstab der nordkoreanischen Volksarmee überprüft derweil einen Aktionsplan, um bereits entmilitarisierte Zonen an der Grenze wieder mit Soldaten zu besetzen und das Terrain insgesamt erneut zu einer Art Befestigungsanlage auszubauen. Auch wird erwogen, nunmehr vom Norden aus Propagandamaterial gen Süden zu schicken. Derweil sind die telefonischen und anderen Kommunikationslinien zwischen beiden Ländern gekappt. Die Reaktionen auf die Sprengung fielen anfänglich vergleichsweise verhalten aus. Südkoreas Vereinigungsminister Kim Yong-jal erklärte noch am selben Tag, die Sprengung des Liaisonbüros sei etwas, Zitat, das von Nordkorea zum Teil bereits angekündigt wurde, Zitat Ende. An die Führung in Pyongyang richtete der Minister den Appell, sich an frühere bilaterale Vereinbarungen zu halten. Ähnlich äußerte sich Südkoreas Präsident Moon Jae-in, als er im Rahmen einer kurzfristig anberaumten Krisensitzung den Norden aufforderte, den bereits eingeschlagenen Friedenspfad nicht zu verlassen. Aus Chinas Außenministerium verlautete, Beijing hoffe auf Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel inmitten eskalierender Spannungen zwischen Seoul und Pyongyang. Eine Sichtweise, der sich auch das russische Außenministerium in Moskau anschloss. In politischen Washington drängte man darauf, Provokationen zu vermeiden und zu Verhandlungen zurückzukehren. Trotz wachsender Spannungen auf der Halbinsel, so der nordamerikanische Machthaber Donald Trump, werde sein Land nicht, in Anführungszeichen, den Weltpolizisten spielen. Tiefer Frust über das Scheitern des mittlerweile vierten innerkoreanischen Annäherungsprozesses. Wieso geschieht all das? Und ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da just am 15. Juni vor 20 Jahren die damaligen Staatschefs beider Korea, Kim Dae-jung und Kim Jong-il, der Vater Kim Jong-uns, anlässlich des ersten innerkoreanischen wahrlich historisch zu nennenden Gipfels mit der Unterzeichnung der Nord-Süd-Deklaration unter anderem auch und gerade den Aufbau des seinerzeit als Kronjuwel bilateraler Kooperation gepriesenen Gyesang-Industriekomplexes, kurz KIT, beschlossen hatten. Vieles auf der koreanischen Halbinsel ist und bleibt für außenstehende Beobachter zutiefst paradox. Betrachten wir nur die jüngste Geschichte. Vor 3 Jahren noch polterte der nordamerikanische Machthaber Donald Trump, er werde alles daran setzen, die DVRK mitsamt ihrer Führung unter Kim Jong-un, dem Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK, mit Feuer und Schwert zu überziehen und das Land zu, in Anführungszeichen, vernichten. Vor 2 Jahren dann eine Kehrtwende um 180 Grad. Im südostasiatischen Stadtstaat Singapur trafen beide Staatsmänner das erste Mal persönlich zusammen. Eingechattete Vertreter des internationalen Medienkorps wurden plötzlich mit der verblüffenden News konfrontiert, da keime so etwas wie eine innige Männerfreundschaft auf. Flankiert wurde auch diese wahrlich historische Begegnung mit gegenseitigen Besuchen des Genossen Kim mit seinem südkoreanischen Kollegen Präsident Moon Jae-in. Auch diese Treffen an der Demarkationslinie entlang des 38. Breitengrads nahe dem unwirtlichen Grenzort Panmunjom schienen die Hoffnung zu nähren, dass man sich nach Jahrzehnten der Entfremdung, Teilung und gegenseitiger Verteufelung nunmehr aktiv auf der Suche nach neuen Freundbildern sei. Und noch vor einem Jahr, Ende Februar 2019, in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Da hatte der Vorsitzende Kim eine lange, wie wohl publicity-trächtige Zugreise von Nordkoreas Hauptstadt Pyongyang aus angetreten, um erneut dem eingeflogenen Machthaber aus Washington freudig die Hände zu schütteln. Die in Hanoi geplante politisch-diplomatische Annäherung oder zumindest Teillösung im Rahmen heikler Fragen von Sanktionen und Denuklearisierung blieb aus bzw. erfüllte sich nicht. Architekt des Scheiterns war der manisch-beliziöse John R. Bolton, Trumps damaliger nationaler sogenannter Sicherheitsberater. Bolton, der ohnehin für die nordkoreanische Delegation seit den sogenannten Sexpertengesprächen zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, an denen vor über einem Jahrzehnt nebst den beiden Korea auch Russland, Japan, die USA und die Volksrepublik China als Gastgeber teilnahmen, ein tiefrotes Tuch war, hatte buchstäblich im letzten Moment an die Adresse Pyongyangs gerichtete neue Forderungen gestellt, die, weil sie zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht Gegenstand der Verhandlungen waren, einzig die Gegenseite brüskieren sollten. Das erinnerte dann später selbst seinen Boss Trump an seine unsägliche Neuauflage der von Bolton früher propagierten sogenannten Libyen-Lösung, wonach Pyongyang einseitig und bar jedweder verbindlicher Gegenleistung sein Nuklearprogramm einstellen und seine entsprechende Waffen einmotten sollte. Was Bolton in diesen Tagen nunmehr die Retourkutsche fahren lässt, die Treffen zwischen Kim Jong-un und Trump in Singapur und Hanoi seien keinem strategisch durchdachten Konzept seines früheren Vorgesetzten gefolgt, sondern gingen maßgeblich auf südkoreanische Initiativen zurück. Pikant war in Hanoi zudem, dass Trumps damaligen Sondergesandten für Nordkorea, Stephen Biegun, nur ein Plätzchen am Katzentisch zugewiesen ward. Dabei hatte vieles darauf hingedeutet, dass dieser vierte innerkoreanische Annäherungsprozess reale Erfolgschancen in sich barg. Ähnliche Avancen scheiterten 1972, um die Jahreswende 1991-92 sowie 2000. Nach der Nord-Süd-Deklaration vom 15. Juni 2000 besuchte im Herbst desselben Jahres mit Vizemarschall Jong Myung-yok die damalige Nummer 2 der nordkoreanischen Nomenklatura US-Präsident Bill Clinton im Oval Office im Weißen Haus. Wenige Tage später erwiderte US-Außenministerin Madeleine Albright diesen Besuch mit einer Stippvisite in Pyongyang. Eine Notiz über diese Treffen, die sich in von WikiLeaks im Oktober 2016 veröffentlichten E-Mails befand, zitierte Kim Jong-I mit den Worten, Zitat, falls die Demokraten im Jahr 2000 gewonnen hätten, hätte die Situation in den bilateralen Beziehungen nicht eine solche Zuspitzung erfahren. Vielmehr wären alle Vereinbarungen erfüllt worden. Die DVRK hätte Leichtwasserreaktoren erhalten und die Vereinigten Staaten hätten einen neuen Freund in Nordostasien in einer komplexen Welt gehabt. Zitat Ende. Mit dem Amtsantritt von US-Präsident George W. Bush Ende Januar 2001 war all das auf einmal Schall und Rauch. Die DVRK galt fortan als Bedrohungsfaktor in Ostasien, ein Jahr darauf als Teil einer ominösen Achse des Bösen und Schurkenstaat, in dem ein Regimewechsel überfällig sei. Zurück auf Los oder die Neusortierung eines Scherbenhaufens. Anhaltende Sanktionen, strikte Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie, ein zumindest auf dem Lande vergleichsweise schwaches Gesundheitssystem, momentan abgeschottete Grenzen mitsamt all den damit verbundenen Verwerfungen ohne Aussicht auf absehbar politisch-diplomatische Erfolge 70 Jahre nach dem Beginn des Koreakrieges veranlassen heute das Regime in Pjöngjang auf den südkoreanischen Sack einzuschlagen, wenngleich der US-amerikanische Esel gemeint ist. Erneut trat ein, was der langjährige CIA-Mitarbeiter, gewiefte Politfuchs und ehemalige US-Botschafter in Seoul Donald P. Gregg bereits vor Jahren und das mit gutem Recht beklagt hatte. Washington verfügt über keine konsistente Nordkorea-Politik. Stattdessen herrsche gegenüber der ostasiatischen Volksrepublik lediglich eine Haltung vor. Und die sei gespeist aus Hass. Hätte er noch Ignoranz, unilaterales Dragonertum sowie imperiale Inflexibilität hinzugefügt, entspräche das einer konzisen Beschreibung der selbsterklärten in Anführungszeichen Schutzmacht der Republik Korea. Der beiderseitigen US-südkoreanischen Bündnisverpflichtungen und die bis dato geltende Regelung gemäß dem Combined Forces Command, wonach im Falle eines Konflikts der in Südkorea residierende Oberkommandierende der dort stationierten US-Streitkräfte gleichzeitig auch die südkoreanischen Streitkräfte befehligt, sind Produkte eines virulenten Kalten Krieges und heute schlichtweg anachronistisch. Gleichermaßen obsolet sind gemeinsame Militärmanöver, die in der Vergangenheit einzig darauf abzielten, Angriffe gegen die DVRK zu simulieren. In sämtlichen Bereichen, Wirtschaft, Technologie oder militärische Ausrüstung inklusive modernster, aus den USA bezogener Waffensysteme, ist Seoul dem Norden haushoch überlegen und sehr wohl imstande, seine eigenen Interessen, inklusive seiner eigenen Sicherheit, ohne die sogenannte Schutzmacht USA zu gewährleisten. Allein die Präsenz von US-amerikanischen Truppen auf südkoreanischem Boden bot der Gegenseite immer wieder die Möglichkeit, die jeweiligen Regierungen in Seoul als US-Marionetten zu brandmarken. Wie also weiter? Südkoreas Vereinigungsminister Kim Jong-il ist mittlerweile zurückgetreten. Präsident Moon Jae-in befindet sich nunmehr in einer Zwickmühle. Die herausragenden und löblichen Avancen, die er unternahm, um den vierten innerkoreanischen Annäherungsprozess überhaupt zu initiieren und sogar zumindest zeitweilig die US-amerikanische Seite ins Boot zu holen, sind im Sande verlaufen. Während seiner am 15. Juni gehaltenen Rede anlässlich des 20. Jahrestags der Verkündigung der Nord-Süd-Deklaration ging der Präsident nicht näher auf die von Nordkorea zuvor harsch kritisierten antikommunistischen Propagandaaktionen im Grenzgebiet ein, was die Gegenseite weitlich ausschlachtete und Frau Kim Yo-jung laut KCNA dazu verleitete, Moons Rede als, Zitat, schamloses und freches Geschwätz voller Ungereimtheiten, Zitat Ende, zu bezeichnen. Dass ausgerechnet Kim Yo-jun anstelle ihres älteren Bruders in diesen turbulenten Zeiten das Zepter schwingt, was propagandistischen Breitseiten und Tiraden gegen den Süden betrifft, entspricht einem politischen Initiationsritus. In der nordkoreanischen Nomenklatura hat sie sich beharrlich, selbstredend von ihrem Bruder protegiert, emporgearbeitet und erheischt erstmalig international mediale Aufmerksamkeit anlässlich der letzten Olympischen Winterspiele Anfang 2018 im südkoreanischen Pjöngjang. Dort nahm sie als Staatsgast auf der Ehrentribüne neben Präsident Moon Platz. Begleitet von dem großen alten Mann nordkoreanischer Diplomatie und Außenpolitik, Kim Yon-nam, der zu dem Zeitpunkt noch Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Volksversammlung der DVRK war und mithin als protokollarisches Staatsoberhaupt fungierte. Zum Initiationsritus zählt auch und gerade ein demonstrativ hartes Auftreten. Last but not least, was am 16. Juni in Kaesong geschah, ist Ausdruck tiefster Verbitterung darüber, dass trotz beachtlicher Vorleistungen, Entgegenkommen und Goodwill nichts an substanziellen Teilzugeständnissen seitens der US-Verhandlungsführer nach dem Hanoier Treffen Ende Februar 2019 auch nur in Aussicht gestellt wurde. Selbst die seitdem erfolgten Avancen seitens Seouls, mit Pjöngjang eine engere Kooperation in Handel und Wirtschaft zu avisieren, wurde seitens Washingtons konterkariert und als mögliches Unterlaufen von Sanktionen gewertet. Auf Seiten des Nordens wurde erst einmal die Binnensolidarität beachtlich gestärkt, wie denn im Gegenzug auf fatale Weise die Nordpolitik Präsident Moons einen Dämpfer erfahren hat. Zwar wird, mit Blick auf momentan von beiden Seiten geführten propagandistischen Spitzen, die es in der Vergangenheit immer wieder gegeben hatte, bekanntlich nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Doch angesichts der aktuellen Stimmung, dies wie jenseits des 38. Breitengrads, wird es wieder eine Zeit lang dauern, bis aufs Neue Bewegungen in der Starrheit auszumachen sind. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.